So. Vorgestern, am Freitag in der Schule, hat ein Schüler mich gefragt, ich hatte gerade irgendwie die Corona-Tests ausgeteilt und dann hat ein Schüler von mir gesagt, Herr Arndt, wenn ich das schaffe, die, so wie beim Bottle-Flip, die Schachtel so zu wippen und dann bleibt die so auf der kurzen Kante stehen, kriege ich dann 3 Süßigkeiten von Ihnen. Hab ich gesagt, eine. Dann haben wir ein bisschen hin und her gehandelt, natürlich haben wir uns auf 2 geeinigt. Und dann war er da 10 Minuten lang beschäftigt, damit diese Corona-Testschachtel hin und her zu flippen, bis sie dann endlich mal so stehen blieb. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, so dann habe ich zu ihm gesagt, so am Anfang der Arbeitsphase, so als kleine Motivation, dann kriegst du die versprochenen 2 Süßigkeiten. Niemand in der Klasse hat sich darüber beschwert gehabt. Niemand. Für alle war das völlig in Ordnung. So, der ein oder andere hat auch versucht, irgendwie ein bisschen hin und her zu flippen und er konnte das aber am besten. Und als ich dann am Anfang der Arbeitsphase zu ihm hingegangen bin und ihm die Süßigkeiten gegeben habe, sagt natürlich gleich der Schüler, hey, ja, das ist voll ungerecht, was soll das, ich will auch Süßigkeiten haben. Ist das ungerecht? Ich überlasse das mal eurer Fantasie, wie ihr euch in dieser Situation verhalten hättet. Ich habe dann mit dem einen oder anderen noch ein paar Deals ausgehandelt. Die Situation halt genutzt. Dem einen habe ich gesagt, boah, wenn du die Arbeitsphase gut arbeitest, dann kriegst du noch Süßigkeiten und so, habe die Situation für mich genutzt. Aber es war so eine Stimmung in der Klasse, wo man sich gefragt hat, Mensch, ist das jetzt gerecht oder ist das ungerecht? Ist es gerecht? Ist es gerecht, dass Jeff Bezos so reich ist? Ist es gerecht, dass wir mehr Impfstoff haben als alle anderen ärmeren Länder der Welt? Oder ist es gerecht, dass die meisten von uns ein Auto haben? Ist es gerecht, dass Kinder auf der Welt sterben müssen? Ist es gerecht, dass man fürs zu schnell fahren seinen Führerschein verlieren kann? Ist es gerecht, dass sich Mieten in Großstädten nur noch reiche Leute leisten können? Oder ist es gerecht, dass in Brasilien manche Menschen in Schlachtabfällen nach Essen suchen? Manche von diesen Fragen können wir ganz schnell beantworten. Wenn wir sagen, ja, das ist natürlich ungerecht. Oder beim Führerschein vielleicht, ja, das ist natürlich gerecht, man darf nicht zu schnell fahren. Ich finde, schwierig wird es, wenn man sich die Frage stellt, was könnte man denn eigentlich besser machen? Wie kann man denn von etwas Ungerechtem zu etwas Gerechtem kommen? Und in der Bibel gibt es gute Maßstäbe dafür. Es gibt Maßstäbe, wie man praktische Gerechtigkeit leben kann. Nicht theoretische, sondern ganz praktische. Es geht um das Ausleben von Gerechtigkeit. Und auch in Amos gibt es ganz viele gute Maßstäbe zu praktischer, gelebter Gerechtigkeit. Und das wollen wir uns heute angucken. In Kapitel 1 und 2, falls ihr es noch nicht gelesen habt, ich fasse es euch mal kurz zusammen. Da geht es um Damaskus und Gaza und Tyros und Edom und die Ammoniter und die Moabiter. Und die werden alle ziemlich heftig kritisiert. Die werden zur Rechenschaft gezogen und über sie wird eine Strafe ausgesprochen. Das sind Völker, die so um Israel herum lebten. Ich finde es eigentlich ganz spannend, was ihnen da von Gott vorgeworfen wird. Und das hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Ihnen wird zum Beispiel vorgeworfen, dass sie das Land geschliffen haben. Also bewusst Infrastruktur, Häuser und Landwirtschaft zerstört, den Menschen Lebensgrundlage entzogen, sich nicht mit dem Sieg begnügt, den sie über andere Völker hatten, sondern die Besiegten kräftig gedemütigt. Oder auch, dass Dörfer verschleppt wurden, ganzen anderen Bevölkerungsgruppen übergeben wurden, Kulturen wurden ausgerottet, so wie wir das auch in der Geschichte irgendwie kennen, mit den Aborigines zum Beispiel oder so. Oder viele andere Bevölkerungsgruppen, Völkermorde gibt es zuhauf in der Geschichte unserer Welt. Was auch kritisiert wird, ist, dass manche dieser Völker so eine Art ungestillten Zorn haben. Also ein Krieg wird weitergeführt, obwohl er eigentlich beendet ist. Obwohl die Handlung abgeschlossen ist, das Gebiet erobert ist, wird einfach weiter gemordet, gebrandschatzt, geplündert. Da stehen auch manch heftige Sachen. Da steht, dass zum Beispiel auch schwangeren Frauen die Bäuche aufgeschlitzt wurden. Das ist eine relativ krasse Sache, die damals leider recht üblich war, wenn man andere Völker besiegt hat. Oder auch Grabschändung, also manchmal wurden Könige ausgegraben, deren Leichen verbrannt und somit die Gräber geschändet. Das klingt alles relativ krass. Nach heutiger Rechtsprechung sind das alles Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafrecht. Also diese Völker müssten sich unter Umständen heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Das fand ich, als ich mir das bewusst geworden ist, fand ich das irgendwie auf einmal spannend. Ich habe das davor mal so überlesen, aber das, was Gott da kritisiert an diesen Völkern, sind allesamt Kriegsverbrechen, Dinge, die heute verboten sind. Und was ist die Konsequenz für diese Völker? Also Amos spricht Gericht und oft steht da sowas wie, ich werde ihre Paläste und Prachtbauten vernichten. Also Gottes Zorn und Gottes Gericht tragen die Verantwortlichen, die politische Elite. Er richtet sich gegen die Auslöser und nicht gegen das ganze Volk. Und Amos spricht Gericht. Ein Gericht soll gerecht agieren und für Gott ist Gerechtigkeit wichtig. Und in der Bibel geht es ganz oft um praktische Gerechtigkeit, viel häufiger als mir eigentlich lieb ist. Das ist nicht nur irgendwas Transzendentes, sowas wie vor Gott werden alle Menschen durch Jesus gerecht oder sowas. Also wer Gerechtigkeit in der Bibel auf diese Aussage beschränkt, der überliest eine ganze Menge, was da drinne steht. Gott will, dass Menschen gerecht handeln, dass sie fair handeln und dass sie Gutes bewirken. Und das findet man ganz massiv in Amos. Aber das findet man natürlich auch im Rest der Bibel. Und weil er will, dass es Menschen gut geht und dass sie sich auch darum bemühen, dass es ihnen und anderen Menschen gut geht. Gott liebt Gerechtigkeit. Das, finde ich, wird in Amos ganz, ganz deutlich. Und es geht um wirklich praktische Gerechtigkeit, nicht um theoretische Gerechtigkeit, sondern wirklich, was kann man tun, um gerecht zu handeln? Und Gott hat eine Meinung zu praktischer Gerechtigkeit. Und die Bibel gibt da ganz viele Hilfestellungen. Gott hat ganz offensichtlich ein Problem mit Kriegsverbrechen. Das, was Gott an den umliegenden Völkern kritisiert, das gilt auch für Israel natürlich. Aber bei Israel geht er noch mal einen Schritt weiter. Gott interessiert sich nämlich nicht nur für sein Volk, sondern auch für die umliegenden Völker. Und in Amos gibt es einen ganz abgefahrenen Vers, in dem bin ich mehrmals hängen geblieben und der steht in Kapitel 9, Vers 7, da steht nämlich, so lautet der Ausspruch des Herrn. Glaubt ihr denn, ihr Israeliten, dass ihr mir näher steht als die Leute aus Kusch? Gewiss, ich habe euch aus dem Land Ägypten geführt, aber ebenso habe ich die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir geführt. Aber ebenso habe ich die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir geführt. Mir hat Amos an der Stelle so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich dachte früher immer so, der Gott des Alten Testaments war so sehr, sehr fokussiert auf das Volk Israel und der Rest hat ihn eigentlich nicht die Bohne interessiert. Und in Amos habe ich festgestellt, dass ich da doch eine recht eingeschränkte Sicht auf Gott hatte. Gott ist Gerechtigkeit wichtig und zwar so sehr, dass es nicht nur um sein Volk Israel geht, sondern auch um die Völker darum. Gott interessiert sich für Menschen und Gott sind Werte, Recht und Gerechtigkeit wichtig, in und auch außerhalb seines Volkes, auch in und außerhalb seiner Gemeinde. Aber der Maßstab, die Perspektive ist etwas anders. Gott sagt den Völkern um Israel herum etwas anderes als das, was er Israel sagt. Und das ist ganz spannend. Ich hoffe, keiner von euch begeht Kriegsverbrechen, ansonsten ausdrückliche Ermahnung, das nochmal gründlich zu überdenken. Und trotzdem ist es gut zu wissen, dass solche Dinge in der Bibel stehen, weil uns solche Dinge meist indirekt betreffen. Wir sind global vernetzt, wir hören, was in anderen Ländern passiert und auch wir können einen Teil dazu beitragen, dass sich Dinge verändern. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo wir nicht wissen, was in China passiert. Im Gegenteil, wir wissen, was auf der ganzen Welt passiert und wir können unseren Teil dazu beitragen, auch für globale Gerechtigkeit. Aber euch betrifft der zweite Teil von Amos, der, wo Gott sich an das Volk Israel persönlich wendet, vielleicht mehr, weil auch das Volk Israel Gott natürlich ganz anders erlebt hat als die Völker drumherum. Und da stellt sich die Frage an mich, an euch, an alle, darf Gott Einfluss nehmen, so wie er damals Einfluss nehmen wollte auf das Volk Israel, auf unsere Entscheidungen in Sachen praktischer Gerechtigkeit, in den Sachen, was wir ganz konkret tun? Darf Gott mein ethisches Wahrnehmen verändern? Also darf er verändern, wie ich mit anderen Menschen umgehe, was mir wichtig ist im Umgang mit anderen Menschen. Und das geht nur so richtig gut, wenn wir in einer Beziehung mit ihm leben. Früher war das bei mir so, dass ich gedacht habe, und das hat natürlich auch was mit meiner so theologischen Prägung zu tun, dass Gott in der Bibel immer ganz klipp und klar sagt, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und das habe ich auch genauso angewandt und das hat auch in manchen Situationen zu Schwierigkeiten geführt. Zum Beispiel steht im Psalm, sitzt nicht dort, wo die Spötter sitzen. Und den habe ich auch häufiger zu hören bekommen als kleines Kind, diesen Satz, so als Ermahnung, sich zu überlegen, mit wem man so seine Zeit verbringt. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich manchmal in einem Kreis von Leuten saß und diesen Satz im Hinterkopf hatte. Und wenn einer angefangen hat, sich über irgendjemanden lustig zu machen oder über irgendjemanden zu schimpfen oder über jemanden herzuziehen, dann hatte ich den inneren Impuls, aufzustehen und zu gehen. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, das ist absurd. Aber ja, so kann man die Bibel verstehen in Bezug auf ganz konkrete Situationen, wenn man immer wissen will, was jetzt ganz, ganz genau zu tun ist. Das hat mich in schwierige Situationen geführt, deshalb bin ich dann in das andere Extrem geschwankt und habe gedacht, naja, eigentlich stehen in der Bibel so Prinzipien, an denen orientiere ich mich, aber eigentlich habe ich auch unendlich viel Freiheit, so meine eigenen Wünsche und Vorstellungen umzusetzen und kann eigentlich auch machen, was ich will, solange ich nicht so ganz grundlegende Prinzipien verletze wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Nächsten lieben ist wichtig, aber ansonsten kann ich eigentlich so tun und lassen, was ich will. Mit dieser Haltung kann man sich ziemlich viel Schwachsinn legitimieren und man kann manchmal auch dafür sorgen, dass man Dinge, die man eigentlich tun sollte, nicht tut, weil man gute Gründe dafür findet, die man sich sicher gut herleiten kann. Heute stelle ich immer wieder fest, dass die Bibel eigentlich doch ganz konkret ist und dabei aber niemals ihren eigenen grundlegenden Prinzipien widerspricht. Und das ist ganz wichtig und deshalb ist es gut, wenn man genau hinschaut, was sagt Gott in der Bibel in konkrete Situationen hinein. Das, was er in Amos sagt, spricht in eine konkrete Situation. Und es geht um praktische Gerechtigkeit. Das gucken wir uns jetzt an mit einem kleinen Auszug. Also was sagt Amos zu seinem eigenen Volk? Und da lese ich vor aus Kapitel 4, 1 bis 3. Klingt ein bisschen heftig. Hört diese Rede, ihr fetten Baschan-Kühe, ihr Frauen auf dem Berg von Samaria. Ihr unterdrückt die Hilflosen, ihr misshandelt die Wehrlosen. Ihr sagt zu euren Männern, bringt Wein her, wir wollen uns besaufen. Gott, der Herr, hat einen heiligen Schwur getan. Seht, die Zeit des Gerichts kommt über euch. Man wird euch mit Angeln herausziehen und den Rest mit Fischerhaken davonschleifen. Durch Mauerlücken müsst ihr hindurch, eine Frau nach der anderen. Man treibt euch fort zum Hermongebirge, so lautet der Ausspruch des Herrn. Und ich ergänze das mal mit weiteren Zitaten aus den umliegenden Kapiteln. Ihr verkauft den Gerechten für Geld und den Armen für den Preis von ein paar Schuhen. Oder ihr trampelt auf Hilflosen herum, die schon im Staub am Boden liegen. Bedürftige räumt ihr aus dem Weg. Neben jedem Altar liegt ihr auf Kleidern, die ihr als Pfand von den Armen genommen habt. Im Haus Gottes trinkt ihr Wein, den ihr von Strafzahlungen gekauft habt. Ihr tretet das Recht mit Füßen. Wer im Tor für Recht eintritt, den hasst ihr. Ihr lasst euch mit Geld bestechen. Ihr liegt auf Betten mit Elfenbeinschmuck und räkelt euch auf weichen Polsterkissen. Ihr trinkt Wein aus kostbaren Schalen und verschwendet Salben von bestem Öl. Das klingt ganz schön heftig. Das muss man sich auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und kleiner Appell, lest euch ruhig Amos nochmal durch. Was Gott hier kritisiert, ist im Prinzip nichts anderes als so ein bisschen ausufernder Egoismus, der zu Ungerechtigkeit und auch zu Luxus führt. Das, was Gott hier kritisiert, klingt auch ganz viel nach einer Luxusgesellschaft, die sich eben nimmt, was sie haben möchte. Also ich profitiere, wenn andere dadurch leiden. Und das bekomme ich im Zweifel gar nicht mit. Wenn ich das auf einen Satz zusammenfasse, was Amos kritisiert, ist es, ich profitiere, wenn andere dadurch leiden. Und das bekomme ich im Zweifel gar nicht mit. Es interessiert mich gar nicht. Es geht mir nur um mich und darum, dass es mir gut geht. Vielleicht würde Gott heute, wenn Amos jetzt hier unter uns sein würde, ganz ähnliche Dinge kritisieren. Vielleicht würde er sowas sagen wie, ihr kauft Dinge, für die andere leiden müssen. Oder ihr benutzt Dinge, die ihr überhaupt gar nicht braucht, die Verschwendung sind. Und ihr überlegt euch aber gleichzeitig dreimal, ob ihr ein wenig Geld dafür nutzt, anderen zu helfen. Vielleicht würde er sagen, ihr unterstützt Betriebe, die ihre Angestellten leiden lassen. Vielleicht würde er sagen, ihr kauft euch teures Essen und Getränke, während um euch herum Menschen hungern müssen. Vielleicht würde er sagen, ihr zerstört mit eurem Lebenswandel die Natur, die ich euch gegeben habe. Ihr lasst Menschen nicht in euer Land, obwohl es ihnen in ihrer Heimat schlecht geht. Und ihr vielleicht sogar diesen Zustand selbst verschuldet habt. All das könnte Amos heute sagen. Vielleicht würde er einfach sagen, für euch ist es okay, wenn es anderen Menschen schlecht geht, solange es euch dabei gut geht. Vielleicht würde er sagen, für euch ist es okay, wenn es anderen Menschen schlecht geht, solange es euch dabei gut geht. Das ist der Kern von Amos Kritik. Manfred Siebald hat sich mal die Mühe gemacht, diese Worte von Amos, diese Kritik und auch den Wunsch von Gott in der Situation zu vertonen. Ich finde, es klingt ein bisschen hart, es klingt ein bisschen herb, aber es macht schön deutlich, worum es geht. Lasst euch mal auf den Text ein, hört mal zu, vielleicht könnt ihr euch dann ein bisschen in die Lage des Volkes Israels versetzen, die diese Worte von Amos hören musste. Ihr könnt es überprüfen, das Lied von Manfred Siebald ist erstaunlich nah an dem Amos-Text. Und ich begegne immer wieder Christen, die sagen, naja, vieles von diesen Themen, mit denen wir uns politisch beschäftigen, das ist eigentlich so ein Phänomen unserer Zeit. Es ist halt irgendwie in, so nachhaltig zu leben und Fairtrade zu unterstützen und den Klimawandel zu stoppen und all diese Sachen, das ist halt irgendwie gerade so Konsens. Das ist halt in. Das stimmt nicht. Also vielleicht ist es gerade in und es ist schön, wenn es gerade in ist, aber die Erde und die Menschen und das Leben darauf zu schützen, das zieht sich seit dem Garten Eden durch die Bibel durch. Und genauso auch der Umgang mit Geflüchteten oder mit Randgruppen. All das ist in der Bibel die ganze Zeit präsent. Ich finde es ganz spannend, Hiob, so jemand, der vor langer, langer Zeit lebt, den datiert man irgendwo ganz an den Anfang der Bibel, der sagt in Kapitel 31, Vers 38 folgend, das Ackerland hat unter meiner Arbeit nicht gelitten. Seine Furchen hatten keinen Grund zum Klagen. Niemals habe ich nur das Land abgeerntet, ohne für seine Pflege zu bezahlen. Selbst Hiob schon, obwohl ich denke, damals, da muss doch alles gut gewesen sein. Da gab es keine Pestizide, keine Abgase. Da muss es doch keine Probleme gegeben haben in Bezug auf Landwirtschaft. Selbst Hiob scheint es irgendwie wichtig zu sein, die Verletzlichkeit der Natur zu achten. Er scheint ein Gefühl zu haben für Ausbeuten und für Bewahren. Und es ist ihm wichtig, sich nicht auf Kosten der Natur zu bereichern. Antje und ich haben über dieses Lied von Manfred Siebald gesprochen und wir hatten so beide unsere Schwierigkeiten mit dem Lied. Ähnliche Schwierigkeiten, wie wir mit dem Text hatten. Denn es sieht so ein bisschen aus wie ein erhobener Zeigefinger. Und alles, was ich euch gerade erzählt habe von Amos, ist ja auch nichts anderes als Kritik. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie nah ihr das an euch rangelassen habt. Wenn ich sowas an mich ranlasse, geht es mir erstmal nicht gut, weil ich irgendwie denke, was soll das? Und vor allen Dingen, das bringt mir doch nichts. Manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich sage, Kritik finde ich eigentlich völlig dumm, wenn da kein Verbesserungsvorschlag dringt, so eine Idee, was ich besser machen könnte. Kritik ist nämlich eigentlich kein lautes Beschweren, sondern es sollte etwas Konstruktives sein. Also ich möchte, dass es jemand anderen besser geht und deswegen spreche ich etwas an. Es bringt ja nichts, mich einfach nur laut zu beschweren. Und jeder, der es gut mit jemand anderen meint, der will auch genau das. Und auch Gott will seinem Volk helfen, etwas besser zu machen. Witzigerweise bietet Amos aber überhaupt gar keine schnellen Lösungsvorschläge. Also er sagt zum Beispiel nicht, ab jetzt soll ein Arbeiter 3 Silberstücke die Woche bekommen. Oder der Wein darf nur noch 1 Silberstück kosten. Oder Zinsen sollten abgeschafft werden. Oder Könige sind von nun an verpflichtet, 20% ihrer Steuereinnahmen für das Bauen von Sozialwohnungen zu verwenden. Und so weiter und so fort. Steht alles nicht. Es klingt auch nicht nach Amos, irgendwie so ein sozialistisches System zu errichten oder sowas. Auch nichts klingt irgendwie in diese Richtung. Es gibt einfach gar keine konkreten Vorschläge. Und auch heute habe ich den Eindruck, schreit Gott selten rum und sagt uns, so, ab jetzt fahren alle Christen nur noch Elektroautos. Oder ab jetzt werden alle Grenzen aufgemacht. Oder ab sofort wird das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Oder. Irgendwie hat Gott mir das noch nicht so mit ganz, ganz viel Kraft gesagt. Und trotzdem gibt er uns genug an die Hand durch sein Wort und durch das, wie er zu uns spricht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und deshalb ist es auch cool, hier mal ganz konkret hinzugucken, wie macht er das bei Amos? Also wie kommt das Volk Israel weg von diesem Zustand? Und Gott macht das, indem er praktische Gerechtigkeit, das Ausüben von Gerechtigkeit auf die Beziehungsebene bringt. Also Gerechtigkeit leben hat was damit zu tun, in Beziehung zu Gott zu stehen. Und genau das ist ja auch der Unterschied zu den anderen Völkern. Die anderen Völker hatten keine Beziehung zu Gott. Das Völkerrecht, so grundlegende Regeln, die gelten für alle. Aber bei Gott gibt es mehr. Gott bietet eine echte Adoption an, eine Kindschaft. Wenn wir glauben an Gott, dann sind wir gerettet, sagt die Bibel. Wir sind Kinder Gottes. Gottes Geist wohnt in uns. Er spricht zu uns. Er verändert uns. Er tröstet und motiviert uns. Er streichelt manchmal unser Ego, wenn wir es brauchen. Und manchmal verhindert er auch, dass wir selbst unser Ego zu viel streicheln. Wir können Kinder Gottes sein. Er will Beziehung mit dir und er schafft alles, was dafür nötig ist. Und bei dem Volk Israel war es so, dass es mit Gott im Tempel in Beziehung getreten ist. Der Tempel war der Ort, der Gottesdienst war der Ort, wo das Volk Israel in Beziehung getreten ist. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das Lied, eure Lieder, das ist mir ein Geplär. Das ist ein Amos-Zitat und das lese ich euch vor. Amos 5 ab Vers 21. 5 ab Vers 21. Gott sagt durch Amos zu seinem Volk, ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speisopfern und eurer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder, auch euer Hafenspiel mag ich nicht hören. Und jetzt kommt es, das direkte Zitat, vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Ihr seid 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, ihr Leute vom Haus Israel. Habt ihr dort etwas Schlachtopfer und Speisopfer für mich gebracht? Habt ihr dort eure Sterngötter herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht habt, den Himmelskönig Sakut und die Bilder von Kewan? In die Verbannung will ich euch führen, weit über Damaskus hinaus. Das hat der Herr gesagt. Gott, Zebaoth, ist sein Name. Jetzt sind wir im Kern der Kritik, aber auch an der Lösung der misslichen Lage. Gott sagt, lass mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder und mit euren Opferfesten und Gottesdiensten. Das, was eigentlich gut, richtig und wichtig war. Und dann steht da, vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Gott sagt zu seinem Volk, wenn ihr Gerechtigkeit übt, dann werde ich gnädig sein. So, das Opfer, das ihr macht, die Vergebung und Sühne eurer Sünden, das taugt nichts. Das ist überhaupt nichts wert, wenn ihr ungerecht mit euren Mitmenschen umgeht. Aus eurer praktischen, in die Tat umgesetzten Gerechtigkeit folgt meine Gnade, sagt Gott zu seinem Volk. Sagt ihr das da wirklich? Also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ob ihr das begreift. Mir fällt es auch schwer. Gott sagt zu seinem Volk, hört auf mit den Gottesdiensten, hört auf mit dem Lobpreis und mit dem Opfer. Und all das sind eigentlich Dinge, die dem Volk Israel vorgeschrieben waren von Gott. Das waren Dinge, die sie machen sollten. Und Gott sagt, lasst es, hört auf damit. Es bedeutet mir nichts. Ich hatte mal ein ziemlich intensives Gespräch mit jemandem. Und da gab es viel Kritik von seiner Seite an Gott und an Gemeinde. Viel Frust und auch irgendwie ein bisschen Leidenschaft in dieser Kritik. Und ich habe mich gefragt, und dann habe ich das ihn gefragt, warum hörst du nicht auf, Christ zu sein? Warum lässt du das nicht einfach? Hör doch einfach auf, lass es. Die Beziehung mit Gott bedeutet dir doch nicht wirklich was, oder? Lass es doch einfach sein. Warum habe ich das gemacht? Das klingt vielleicht etwas krass, aber ich war mir nicht sicher, ob diese Person verstehen wollte, was die Grundlage des Glaubens ist, nämlich dass Gott Beziehung mit uns haben will, dass er uns liebt und dass er ein wirkliches Leben mit uns führen will. Und all diese Nebensachen, über die man diskutieren kann, die sind irgendwie zur Hauptsache geworden. Gott sagt, Gottesdienst, Lobpreise, alles schön und gut, aber wenn ihr auf Kosten eurer Mitmenschen lebt, dann bedeutet mir das nichts. Hört auf damit, ich will es nicht. Das gilt heute noch genauso wie damals. Stellt euch vor, ich bringe jeden Tag meiner Frau Sarah Blumen nach Hause. Aber ich rede nie mit ihr. Oder ich staubsauge jeden Tag, ich mache die Wäsche, ich spiele mit den Kindern, aber ich frage sie nie nach ihrer Meinung. Bin jeden Abend weg und führe eigentlich ein Leben völlig unabhängig von ihr. Irgendwann wird Sarah zu mir sagen, hör auf mit dem Staubsaugen, hör auf mit dem Wäschemachen und die Blumen will ich auch nicht sehen. Sie bedeuten mir nichts. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation befindet sich Gott, als er das sagt. Er sagt, ihr habt nicht verstanden, was ich will. Ihr macht ganz viele Sachen, aber was ich eigentlich will, ist, dass ihr mit offenen Augen durch die Welt geht, dass ihr die Menschen wahrnehmt um euch rum, dass ihr euch um sie kümmert, dass ihr euch dafür einsetzt, dass es Menschen gut geht. Und das sagt Gott. Wenn ihr grundsätzlich nicht versteht, wie ich mit euch Beziehungen leben will, dann sind all die an sich guten Dinge nichts wert. Und wie er diese Beziehung versteht, das sagt er ihnen auch. Ich lese nochmal Vers 25 und 26. Das steht nämlich: Ihr seid 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, ihr Leute vom Haus Israel. Habt ihr dort etwa Schlachtopfer und Speisopfer für mich dargebracht? Habt ihr dort eure Sterngötter herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht habt, den Himmelskönig Sakut und die Bilder von Kevan? In der Wüste gab es wenig Opfer, wenig zeremoniell, wenig Gottesdienst, so wie wir ihn kennen. Und es gab keine anderen Götter. In der Wüste hatte das Volk Israel so ein ganz enges Zusammenleben mit Gott, so eine tägliche, völlige Abhängigkeit. Ein Leben, das so nah beieinander ist, dass man sich so richtig kennenlernt. Ich wohne in einer WG. Drei Erwachsene sind wir und zwei Kinder. Und diese vier Menschen, die können Dinge über mich erzählen, die mir richtig peinlich sind. Und ich auch über sie. Und diese vier Menschen, die quatschen mir zwischendurch in mein Leben rein. Und ich quatsche zwischendurch in ihr Leben rein. Und meine Frau macht das ein bisschen mehr als die anderen und das ist auch gut so. Aber wir kennen uns alle. Und das ist manchmal total großartig und das produziert die witzigsten Geschichten. Und manchmal ist es auch hart und es tut weh, weil wir Menschen sind und weil wir uns verletzen und nicht alles richtig machen. Wir sind Menschen. Und das ist nur ein winziges Beispiel dafür, wie Gott mit uns leben möchte. Deswegen sagt er an dieser Stelle, erinnert euch doch nochmal daran, wie das in der Wüste war, als ihr tagtäglich von mir abhängig wart. Ihr brauchtet Brot von mir, ihr brauchtet Fleisch von mir, ihr wart auf Wasser angewiesen, ihr wart so nah an mir dran. Gottesdienst, Lobpreis und all das, das war nicht wichtig in der Zeit. Gott ist Gottesdienst wichtig, Gott ist Lobpreis wichtig, Gott ist Predigten wichtig und all diese Dinge. Aber er möchte, dass wir ganz nah an ihm dran sind. Das ist die Lösung für praktische, gelebte Gerechtigkeit. Ein Leben, das ganz eng mit Gott verbunden ist. Gott möchte mehr mit uns als eine WG sein. Gott ist unser Beistand, er ist unser Friedensstifter, unser Ratgeber, unser Motivator und auch mal unser Kritiker und Richtungsweiser. Jesus ist am Kreuz gestorben und dadurch hat sich einiges geändert. Gott sagt durch Amos zu seinem Volk, wenn ihr praktische Gerechtigkeit übt, dann bin ich gnädig. Und das ist jetzt einfacher geworden. Jesus ist am Kreuz gestorben. Gott zeigt uns durch seine überbordende Gnade, dass er uns gerecht spricht. Durch seinen Heiligen Geist sind wir in der Lage, gerecht zu leben und auch praktische Gerechtigkeit zu üben. Praktische Gerechtigkeit wird machbar, wirklich, wirklich machbar, wenn wir mit Gott in einer engen Beziehung stehen, in ganz alltäglichen Situationen. Was wir tun können oder sollen mit unserer Zeit, mit unserem Geld und mit unserer emotionalen Belastbarkeit, das klärt sich ausschließlich in der Beziehung zu Gott. So wie dir die Bibel nicht vorschreibt, mit welcher Form der Energie du dein Auto tanken sollst, so kann ich dir die Arbeit auch nicht abnehmen, mit dieser Predigt für dein Leben gute Entscheidungen zu treffen. Wir werden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen in Bezug auf die praktische Gerechtigkeit. Mit unserem Alltag, mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, mit unserer Belastbarkeit. Aber Gott wird zu dir reden. Das tut er. Und ich würde darauf wetten, mehr als drei Süßigkeiten, dass er es schon jetzt gerade tut. Dass ihr an Dinge denkt, wo ihr praktische Gerechtigkeit üben könnt. Es gibt natürlich gute Stellen, wo man sich informieren kann. Hanna hat es schon gesagt, wir haben eine Kleingruppe, die sich gerade damit beschäftigt. Die Leute kann man auch ruhig fragen. Es gibt die Micha-Initiative, kann sich an Antje wenden oder an Nico und Melissa. Und es gibt noch mehr Leute, die sich damit gut ausgingen. Gott gibt dir immer genug, um Dinge zu bewegen. Er gibt dir genug Zeit, er gibt dir genug emotionale Stabilität, genug Geld, genug Freunde, genug Wohnung oder Haus, genug von allem, was du brauchst, um praktische Gerechtigkeit zu üben. Und vor allen Dingen gibt er dir genug von ihm selbst. Gott lebt in uns. Wir sind seine Kinder, wenn wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Und er befreit uns von Schuld, von Sünde und er nimmt uns an. Mit ihm ist echter Friede möglich. Und wenn du dich fragst, was du jetzt tun kannst, dann ist die Antwort so simpel wie eine Antwort in der Schule manchmal. Bete. Das ist tatsächlich die einzige richtige Antwort auf, wenn du dich fragst, was soll ich denn jetzt tun? Bete. Egal worüber du nachdenkst, was dir gerade vielleicht an Ungerechtigkeit einfällt, was dir auffällt, was dir vielleicht in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist, was du im Fernsehen gesehen hast, nimm Gott mit in diesen Prozess. Und dieses Gebet ist immer nur der Anfang für das, was danach passiert. Es ist niemals das Ende. Manchmal denke ich, wenn ich bete, dann delegiere ich das Problem an Gott weg, so, dann ist es weg. Das ist eigentlich nicht richtig. Wenn ich bete, dann ist das ein Startschuss für eine Reise mit Gott. Der Start für das, was Gott mit mir in oder mit diesem Thema bewirken will und auch was er mit mir da machen will und was er dich vielleicht erfahren lassen will. Gott prägt deine praktische Gerechtigkeit und diese Predigt ist maximal ein Startschuss. Du begegnest Ungerechtigkeiten immer, immer wieder. Ich begegne Ungerechtigkeiten. Gestern hatte ich so eine Situation, ich bin durch die Stadt gelaufen und ich habe Ungerechtigkeit gesehen und auf einmal wusste ich, was ich dagegen unternehmen sollte. Mir war auf einmal klar, was meine Aufgabe jetzt in dieser ganz konkreten Situation ist. Und ich glaube, das ist keine Ausnahme. Sowas passiert alltäglich, wenn wir das, was wir sehen, mit Gott erleben. Du begegnest Ungerechtigkeiten, nimm sie wahr und sprich mit Gott. Und das ist der Startschuss zu dem, was Gott an dieser Stelle tun wird. Und wahrscheinlich wirst du deinen Teil dazu beitragen. So ist Gott nun mal. Er möchte Dinge verändern, aber möchte sie immer mit uns verändern.